Ich wurde heute Morgen von so vielen fröhlich begrüßt und mit Wärme und Herzlichkeit aufgenommen. Es ist mir richtig wieder bewusst geworden, die Gemeinde ist etwas Heiliges. Manchmal ist es aber nicht so sichtbar. Aber die bedeutendsten Realitäten sind oft die unsichtbaren Realitäten. Darum heißt es in 2. Korinther 4, Vers 18, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Und das möchten wir heute Morgen tun, auf das Unsichtbare sehen. Wir möchten etwas sehen von der großen und herrlichen Realität von Gott und der Gemeinde und seiner Gegenwart, zu sehen auf das Unsichtbare. Während wir auf Gott schauen, tut sich so vieles in unser Leben automatisch ins Lot bringen. Einfach vom Schauen auf Gott. Und es gibt eine Übung, die ich persönlich sehr, sehr hilfreich finde diesbezüglich. Die hat mir schon oft geholfen, mich selber oder auch die Gemeinde im Licht von Gott zu sehen. In der Übung stelle ich mir vor, wie Jesus mich ansieht. Ich weiß, Jesus sieht mich an und ich stelle mir das innerlich vor. Und wenn wir das machen und uns vorstellen, wie Jesus uns jetzt ansieht, wie Jesus im Himmel die Gemeinde hier sieht, uns alle, die wir versammelt sind. Wir können uns das vielleicht nicht richtig bildlich vorstellen, aber wissen trotzdem, Gott sieht uns jetzt, jeden Einzelnen und uns als Gemeinde. Und wenn Jesus uns ansieht, dann sieht er in uns den Heiligen Geist. Wir sehen ja den Heiligen Geist nicht, aber Jesus sieht ihn in uns. Während Jesus uns ansieht, schaut er nicht nur zu, sondern er sieht uns. Das ist Begegnung, wenn Jesus die Gemeinde anschaut. Es ist fast, wie wir Augenkontakt mit Jesus herstellen können, weil Gott uns so nah ist, weil der Heilige Geist in uns ist. Für Jesus ist die Gemeinde heilig. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Und für ihn ist die Gemeinde unermesslich wertvoll. Können wir uns vorstellen, dass sich Jesus freut, während er uns als Gemeinde anschaut? Können wir uns vorstellen, wie seine Augen leuchten, während er uns sieht? Die Braut, die er einmal heiraten wird, die Gemeinschaft von Menschen, die er alle mit seinem Blut bezahlt hat und rausgerufen hat. Ja, Jesus sieht uns. Wer sieht uns? Es ist Jesus, der uns sieht. Wir sind eine angesehene Gemeinde. Und zu realisieren, wie Gott uns sieht, das verändert alles. Zu wissen, wir sind eine angesehene Gemeinde in Gottes Augen. Und wenn man sich so ergriffen und ehrfürchtig an einem Ort weiß, dann verändert das automatisch alles in einem und wie man sich verhält. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man in ein Restaurant geht, und das ist ein ganz edles Restaurant, man ist selber auch ganz edel angezogen. Ich habe mir überlegt, ob ich heute Morgen ein Jackett anziehen soll und alles. Aber ich warte noch, bis ich mit dem Studium fertig bin damit. Aber wenn man sich in so einem edlen Restaurant befindet, man ist so edel angezogen, dann verhält man sich auch plötzlich kultiviert. Man kriegt plötzlich so einen Sinn für alles, was hier passiert. Man schlendert nicht mehr, man schreitet, man merkt, hier ist was Edles. Und weil das Restaurant edel ist und meine Kleidung edel ist, verhalte ich mich edel. Und darum ist es so wichtig zu sehen, wie Gott uns sieht. Der Heilige, der Mächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde ist hier gegenwärtig, in unserer Mitte, in jeder Begegnung von uns. Und das Wissen, dass der Heilige Gott die Welt gemacht hat, lässt mich die Welt viel mehr wertschätzen. Das Wissen, dass der Heilige Gott jeden von uns rausgerufen hat, macht, dass ich instinktiv weiß, ich kann nicht abschätzig über jemanden denken. Ist er doch von Gott gerufen? Und ich für mich habe in der letzten Zeit realisiert, dass es genau das ist, was es bedeutet in 3. Mose 11, was heißt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt Gott. Es sind nicht Gesetze, die bestimmen, wie wir uns verhalten sollen, sondern es ist Gott und sein Wesen, seine Art und wie er die Welt gemacht hat, wie die Realität funktioniert, weil sie von Gott gemacht ist, die bestimmt, wie ich mich verhalten tue. Weil hier ist ein edles Restaurant, hier verhalte ich mich edel. Und wir sind ja nicht in Ehrfurcht gepackt vor Gesetzen oder Verpflichtungen, wir sind in Ehrfurcht gepackt von Gott und das bestimmt mein Verhalten. Und so ist auch die Gemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen, eine unsichtbare Realität mit Dimensionen, die viel größer sind. Und solange mir diese Heiligkeit von der Gemeinde bewusst ist, weiß ich auch instinktiv, dass ich kein schlechtes Wort sagen möchte. Und wir können jetzt noch einen Schritt tiefer gehen. Die Gemeinde ist eine geistliche Realität, von der ich ein Teil bin, ein Stück. Ich bin eingebunden in das Ganze von der Gemeinde. So ist die geistliche Realität von der Gemeinde. Und darum, und jetzt wird's heftig, weil ich immer ein Teil von der Gemeinde bin mit meinem Sein und gar nicht anders kann, darum spielt mein Verhalten auch immer eine Rolle für die ganze Gemeinde. Egal, ob ich alleine daheim bin und mich niemand sieht, wenn ich schlecht über jemanden denke und niemand merkt es, es hat trotzdem einen Einfluss auf die ganze Gemeinde. In den Text von Josua 7, in dem wir heute richtig heftig eintauchen werden, dort heißt in Vers 1, Josua 7, Vers 1, aber die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Zabdis, des Sohnes Zerachs, vom Stamme Juda, der Achan, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Einer nahm, aber Gott sagte, alle haben sich vergriffen. Einer nahm, aber der Zorn von Gott ist über der ganzen Gemeinde von Israel ausgebrochen. Das ist, weil eine geistliche Realität, eine Einheit schafft, die unsichtbar ist, aber trotzdem da ist. Und der Bonhoeffer, ich wurde von diesem Text immer wieder, von diesem Bibeltext hat es mich immer wieder in das Buch von Bonhoeffer reingetrieben, das heißt Gemeinsames Leben. Das ist ein richtig heftiges Buch und ich habe das schon einmal gelesen, aber wenn man es wieder liest, es geht einem wieder richtig heftige Sachen auf. Und er schreibt sehr, sehr radikal, der Einzelne muss wissen, dass auch die Stunde seines Alleinseins zurückwirkt auf die Gemeinschaft. In seinem Alleinsein kann er die Gemeinschaft zerreißen und beflecken oder er kann sie stärken und heiligen. Es gibt keine noch so persönliche oder heimliche Sünde mit Gedanken, Wort und Tat, die nicht der ganzen Gemeinde Schaden zufügt. Ein Krankheitsstoff gerät in den Körper. Noch weiß man vielleicht nicht, woher er kommt, in welchem Glied er steckt, aber der Körper ist vergiftet. Das ist das Bild der christlichen Gemeinschaft. Weil wir Glieder an einem Leib sind, nicht nur dann, wenn wir es wollen, sondern mit unserem ganzen Sein. Darum dient jedes Glied dem ganzen Leib zur Gesundheit oder zum Verderben. Das ist nicht Theorie, sondern eine geistliche Wirklichkeit, die in der christlichen Gemeinschaft oft erschütternd deutlich erfahren wird. Was wir alleine oder im Verborgenen tun, bestimmt trotzdem den Bahn und den Lauf der Gemeinde. Aber das soll uns jetzt nicht Angst machen, sondern das soll uns am Alleinsein eine zusätzliche Ebene von Bedeutsamkeit geben. Und darum ist es so wichtig zu sehen, wie die Welt wirklich ist, zu sehen, wie das wirklich funktioniert, weil es unserem Alleinsein eine zusätzliche Ebene von Bedeutsamkeit gibt. Das, was du alleine tust, zählt für uns alle hier. Auch wenn es niemand sieht, es macht einen Unterschied für deine Familie, von der du ein Teil bist, für unsere ganze Gemeinschaft. Und manchmal ist man sich ja selber nicht wert, was richtig zu machen. Aber zu wissen, dass ich Teil von dieser ganzen Gemeinde bin, gibt mir eine besondere besonderen Grund, trotzdem richtig zu handeln. Das gibt meinem ganzen Verhalten eine zusätzliche Sphäre von Wert. Und dieser Bibeltext aus Josua 7 macht noch mehrere solche heftigen geistlichen Einblicke für uns sichtbar. Wenn wir nämlich nochmal zurückkehren zu der Geschichte und im Hinterkopf behalten, was der Bonhoeffer so krass gesagt hat, dann sehen wir, also wenn wir zurückgehen zu der Geschichte von Josua, dann haben die ja die Mission, neues Land einzunehmen. Und auf dieser Mission müssen sie das Böse und die Gräuel und die götzendienerischen Dinge müssen sie zerstören. Also ein Teil ihrer Mission ist es, das Land zu säubern, das Land zu reinigen, um einen Ort zu schaffen in Israel, einen Ort zu schaffen, an dem Frieden und Freiheit ist. Frieden und Freiheit für Begegnung. Und alles, was bestimmten bösen Völkern gehört, das habt ihr letztes Jahr bezüglich Jericho gehört, das hat Gott unter einen Bann gestellt. Es muss zerstört werden, weil es vom Bösen kommt. Aber wie wir gelesen haben, vergriffen sich die Kinder Israels an den Gebannten, denn Achan nahm etwas von den Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Das Böse, das zerstört werden muss, hat der Achan für sich genommen. Er hat das Ausführen von Gottes Auftrag dazu benutzt, sich selber zu bereichern. Und er nimmt genau von dem, was eigentlich zerstört werden soll, für sich. Er hat das Bauen von Gottes Reich dazu ausgenutzt, sich selber an dem zu bereichern, was man eigentlich hätte vernichten müssen. Und der Bonhoeffer schreibt, dass das Gleiche auch in der Gemeinde passiert. Also er nimmt nicht Bezug auf Josua 7, aber er schreibt, dass wir manchmal die Gemeinschaft von der Gemeinde dazu brauchen, um uns genau an dem zu bereichern, was die Gemeinde eigentlich wegtun sollte. Das sündige Verlangen strebt danach, sich eigene Vorteile zu holen. Es ist ein dunkles, undurchsichtiges Verlangen, Begehren, von Menschen hochgeachtet zu werden oder von Menschen Dinge zu haben, von ihnen Ansehen oder Hörigkeit zu haben. So ist sündiges Verlangen. Und die Gemeinde, die besteht ja genau dazu, solche Verlangen wegzutun. Das ist ja genau einer der Gründe, warum wir uns treffen, warum wir in die Bibel eintauchen, damit solche Verlangen vernichtet werden können, damit wir frei werden und umgeformt werden, um Gott zu begegnen und um frei Gottes Liebe hinauszutragen. Damit wir dahin geformt werden, damit wir diese Freiheit erleben, dazu hat Gott ja diese Gemeinschaft ins Leben gerufen. Und doch brauchen wir manchmal genau das, um uns selber irgendwie hier ein Grüppchen zu suchen, das uns, mit dem wir uns besser fühlen können als andere oder ganz einen Haufen anderer Sachen. Ein banales Beispiel ist, dass man vielleicht auch Beten dazu braucht, um Leute zu beeindrucken. Es geschieht einfach so schnell, dass wir uns in der Gemeinde Sachen holen wollen, die eigentlich in der Gemeinde ausgerottet werden sein sollten. Und wir müssen uns doch fragen, was holen wir uns in der Gemeinde? Was wollen wir uns holen in der Gemeinde? Warum machen wir eigentlich Gemeinde? Ein Hinweis darauf, was wir wirklich wollen, was unsere tiefsten Motive sind, ist, wenn wir Schmerzen empfinden. Wenn wir Schmerz empfinden oder Verletzungen erleben, dann weisen die oft genau auf das, was uns am allerwichtigsten ist. Schmerzen sind ein Hinweis darauf, was wir wirklich lieben. Zum Beispiel ist es schön, von Menschen Komplimente zu kriegen. Aber wenn wir jetzt keine Komplimente kriegen plötzlich und wir merken, das schmerzt uns richtig fest, dann liegt das vielleicht daran, dass wir die Komplimente viel mehr lieben, als wir eigentlich gedacht haben. Dass sie uns viel mehr erfüllen, als wir uns gedacht haben. Vielleicht merken wir gar nicht, dass wir eigentlich nur etwas machen, um zum Beispiel Achtung von Menschen zu kriegen. Vielleicht merken wir das gar nicht, dass wir in der Gemeinde oder in unserer Familie Dinge nur machen, um Achtung von den anderen zu bekommen. Aber dann, wenn wir sie nicht kriegen, diese Achtung, oder wenn jemand etwas macht, das Achtung uns kaputt macht, dann plötzlich spüren wir einen Schmerz in uns. Und es führt oft dazu, dass man nachher aufhört, dort mitzuarbeiten oder mitzumachen. Und dann geht man woanders hin und wieder erlebt man diesen Schmerzen. Und irgendwann merkt man, eigentlich geht es mir viel mehr um Achtung, als darum, der Gemeinde zu dienen oder einfach diese Liebe von Jesus zu leben. Und zuletzt haben wir uns so viel investiert und sind trotzdem so eine Ansammlung von Schmerzen und Verletzungen. Weil wenn wir unseren versteckten Motiven dienen, werden sie uns in Schmerzen führen. Wenn wir aber Jesus dienen, dann kann uns nichts mehr Schmerz hinzufügen, außer dass wir nicht vielleicht nah bei Jesus sind. Und darum ist Jesus zu dienen so eine große Befreiung. Wir müssen also solche versteckten Motive, die sich vielleicht eingeschlichen haben in uns, die müssen wir aufdecken. Wir müssen sie verbannen. Wir dürfen sie nicht tolerieren. Sie machen eine Gemeinschaft kaputt. Sie machen uns kaputt. Sie fügen uns Schmerzen zu. Und die Geschichte aus Josua 7, die illustriert das richtig, richtig heftig und ernst. Und ich hätte mir auch dieses Kapitel nie selber ausgesucht, aber weil es jetzt drankommt, wollen wir in das eintauchen. Wenn wir versteckte Motive in die Gemeinde tragen, dann zerstört das die Vision und das Ziel und die Freude und den Erfolg von einer Gemeinde. Das wird so deutlich in der Geschichte und es zerstört uns selber. Wir lesen, dass die ja Israel ja die Stadt Ai einnehmen wollte. Sie waren kurz davor, Ai einzunehmen. Und dann kommt diese prophetische Geschichte, die der Josua uns hinterlassen hat. Und dort steht, aber die Kinder Israels vergriffen sich an den Gebannten, denn Achan nahm etwas von den Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Und wenn wir weiterlesen, merken wir, der Josua, der wusste nichts davon. Er ließ die Stadt Ai erkunden, um sie zu erobern. Und dann sendet er ein Heer hin, aber das Heer wird von Ai geschlagen. Und sie müssen fliehen und sie fliehen zurück von Ai in das Lager. Und 36 israelitische Soldaten schaffen es nicht zurück, werden erschlagen unterwegs. Und der Josua und die Anführer vom Volk merken und realisieren sofort, dass Gott ihnen keinen Sieg mehr schenkt. Und wir lesen weiter in Vers 6. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend. Er und die Ältesten Israels und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Ich finde es bemerkenswert, dass jetzt in dem Moment der Josua seine Vision und Zielstrebigkeit verliert. Wenn wir nämlich weiterlesen, sehen wir, und Josua sprach, ach Herr, Herr, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben und uns umzubringen? Oh, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordans zu bleiben. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was willst du für deinen großen Namen tun? Und der Herr sprach zu Josua: Steh auf, warum liegst du auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben auch meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, indem sie von dem Band Gebannten genommen und davon gestohlen und es verheimlicht und unter ihr Gerät oder unter ihr Zelt gelegt haben. Darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zu einem Bann geworden. Ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Dann spricht Gott weiter. Steh auf, heilig das Volk, also lass das Volk vor Gott kommen und sprich, heiligt euch für morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, es ist ein Bann in deiner Mitte, Israel. Du kannst vor deinen Feinden nicht bestehen, bis ihr den Bann aus eurer Mitte wegtut. Und ihr sollt am Morgen herzutreten. Und es soll geschehen, wer durchs von Gott geführte Los im Besitz des Gebannten erfunden wird, den soll man mit Feuer verbrennen, samt allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen hat. Dann geht die Geschichte weiter. Der Josua macht sich am Morgen früh auf und es wurde Achan durch das Los getroffen. Und im Vers 19 lesen wir dann. Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und lege ein Geständnis vor ihm ab und sage mir, was hast du getan? Verbirg es nicht vor mir. Da antwortete Achan dem Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich an dem Herrn, dem Gott Israels, versündigt, denn dies habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schenkel Silber und einen goldbaren 50 Schenkel schwer. Da gelüstete mich danach. Und ich nahm und siehe, es ist mein Zelt in der Erde vergraben und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, also wieder Kundschafter wie bei Eishon, und die liefen zum Zelt und siehe, es war in seinem Zelt verborgen. Da nahmen sie es aus dem Zelt und brachten es zu Josua und sie haben es ausgeschüttet vor der Gemeinde, das Silber und das Gold, das er gestohlen hat. Und dann im Vers 24, da nahm Josua Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und den Goldbarren, samt seinen Söhnen und seinen Töchtern, auch seine Rinder, seine Esel und seine Schafe, samt seinem Zelt und allem, was er hatte, und ganz Israel war mit ihm, und sie führten sie in das Tal Achor hinauf. Und Josua sprach: Wie du uns ins Unglück gebracht hast, so bringe dich der Herr ins Unglück an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn. Und man verbrannte sie mit Feuer und warf Steine auf sie. Und sie richten über ihnen einen großen Steinhaufen, der bis zu diesem Tag dort geblieben ist. Und der Herr ließ ab von der Glut seines Zorns. Daher heißt jener Ort Tal Achor bis zu diesem Tag. So ein heftiges Kapitel. Der erste und der letzte Vers von diesem Kapitel sprechen von Gottes Zorn. Am Anfang entbrennt Gottes Zorn und am Schluss lässt Gott ab von seinem Zorn. Und das gibt uns Hinweis, um was es wirklich geht in dem Text. Besonders wenn wir den Aufbau von diesem Kapitel betrachten, und jetzt wird es richtig spektakulär, wenn wir den Aufbau des Kapitels betrachten, fällt uns auf, dass er eine Zuspitzung hat. Der ganze Text hat eine Zuspitzung. Es verläuft alles auf eine Mitte hin im Text und dann wieder von dieser Mitte weg. Am Anfang der Geschichte geht es um den Zorn von Gott und am Schluss kommt wieder der Zorn von Gott. Und wenn wir dann ein bisschen weiter in die Geschichte hineingehen, tun sie am Anfang tun sie die Stadt Ai erkunden und am Schluss tun sie das Zelt von Achan erkunden und sehen, dass er Gold hat. Dann gibt es ein Desaster für Israel am Anfang der Geschichte und am Ende der Geschichte gibt es ein Desaster für den Achan. Und wenn wir dann wieder ein bisschen mehr reingehen in die Mitte der Geschichte, dann haben wir dort wieder den gleichen Aufbau. Zuerst in der Mitte der Geschichte kommt Josua vor Gott und am Schluss der Mitte kommt das ganze Volk Israel vor Gott. Und wenn wir wieder dort eintauchen und die Mitte von dem anschauen, nachher sehen wir zuerst, spricht Gott über das Problem und nachher spricht Gott über die Lösung. Das ist sozusagen das Herz vom Text. Und das Zentrum von diesem Herz, die maximale Zuspitzung von diesem ganzen Kapitel finden wir in Vers 12. Dort heißt es, dass Gott spricht, ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Das ist das absolute Zentrum von diesem ganzen Kapitel. Und wenn wir jetzt von diesem Zentrum ein Stückchen weiter rausgehen, sagt Gott gerade davor, vor diesem Zentrum, sagt er, darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen, sondern müssen vor ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zu einem Bann geworden. Also sie verlieren vor ihren Feinden, weil gebannt es ist. Und auf der anderen Seite von dieser Mitte sagt Gott, das ist Vers 13, da heißt es, steh auf, heilig das Volk und sprich, heiligt euch von morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, es ist ein Bann in deiner Mitte, Israel. Du kannst vor deinen Feinden nicht bestehen, bis er den Bann aus eurer Mitte wegtut. Wir sehen, es geht wieder um Feinde und um Gebanntes. Sie verlieren vor ihren Feinden erst nicht mehr, wenn sie das Gebannte aus ihrer Mitte wegtun. Wir sehen also im Herz von dem Text, heißt, wenn Gebanntes in der Gemeinde vom Volk ist, kann das Volk vor den Feinden nicht bestehen. Und dann wieder sagt Gott, erst wenn das Gebannte aus dem Volk weggetan ist, kann das Volk wieder vor seinen Feinden bestehen. Und als Zentrum, als maximale Zuspitzung, ich, sagt Gott, werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Und das ist wieder eine von diesen geistlichen Realitäten, die für uns sichtbar werden dort, die für uns als Gemeinde relevant sind. Und ich frage mich, was sind wir als Gemeinde, wenn Gott nicht mehr mit uns ist? Wir sind verloren vor unseren Feinden. Wir verlieren unsere Vision und unser Ziel. Und was sind wir noch, wenn wir Gott nicht mehr begegnen können? Und an dem Punkt müssen wir merken, dass wir als Gemeinde vielleicht solche versteckten Motive haben, dass wir vielleicht viel mehr in die Gemeinde kommen, um was anderes zu bekommen als eigentlich Jesus. Und dass solche Vorstellungen und Prinzipien, die wir haben und Begehren, die wir haben und in die Gemeinde bringen, dass die Gebannte sind, die unsere Gemeinde zerstören. Wir bringen vielleicht unsere eigenen Vorstellungen und Prinzipien mit, die wir Leuten aufdrücken sollen und sie vergraben. Die vergraben wir unter frommen Argumenten, unter einem Feld von frommen Argumenten. Und ich bringe selber vielleicht solche falschen Motive mit in die Gemeinde. Und Gott sagt, ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Ich frage mich, sind wir noch Gemeinde, wenn Gott nicht mehr mit uns ist? Was sind wir noch, wenn wir nicht mehr Gott begegnen können? Wenn wir ihn nicht mehr finden? Und an dem Punkt müssen wir merken, dass wir mit dem, was wir selber mitbringen, mit dem, was wir selber sind, nicht Gemeinde sein können. Wir können nicht Gottesdienst feiern mit unseren eigenen, in unseren eigenen Vorstellungen, in unseren eigenen Motiven. So können wir nicht Gottesdienst feiern, so können wir nicht Gottes Volk sein. Aber es gibt einen Ort und eine Möglichkeit, wie wir Gottesdienst feiern können. Und das ist in Christus. In Christus können wir Gottesdienst feiern. Nur in Christus können wir Gemeinde sein, weil der Bann von Gott, der unsere falschen Motive hätte treffen sollen, dieser Bann hat Christus getroffen. Er wurde vom Bann Gottes niedergestreckt. Und in Christus wurden unsere falschen Motive vom Bann Gottes getroffen. Und weil Christus auferstanden ist, können wir in seinem Leben leben. Weil Christus jetzt vor Gott steht, können wir in Christus als Gemeinde vor Gott können kommen. Weil Jesus gerade jetzt eben ohne falsche Motive vor Gott ist, können wir in Christus vor Gott bestehen. Und darum ist die Gemeinde so etwas Heiliges. Weil sie sich nicht auf unseren eigenen Motiven aufbaut, weil sich die Gemeinde nicht auf unseren Zielen und Visionen aufbaut, weil sich die Gemeinde nicht auf unseren Bemühungen aufbaut, sondern auf Christi heiligem, wertvollen Blut. Und weil die Gemeinde nur in Christus existiert, weil außerhalb von Christus alles vom Bann getroffen wird, treffen wir uns immer nur in Christus. Und ich treffe auch jeden von euch nur in Christus. Und darum kann ich von niemandem von euch etwas begehren, Ansehen oder Anerkennung oder andere Dinge, weil ich dir nur in Christus begegne. Weil Christus die Brücke ist zwischen dir und mir, kann ich dir nichts versuchen aufzustülpen. Das ist die geistliche Realität von der Gemeinde. Wenn wir in der Gemeinde sind, sind wir auf heiligem Boden, auf dem das Blut von Jesus Christus geflossen ist. Das ist die geistliche Realität von der Gemeinde und das ist die Realität, die mich mit einer Ehrfurcht erfüllt, die mein Verhalten bestimmt, die mich realisieren lässt. Ich kann hier nicht anders, als die zu lieben, die Jesus liebt. Wenn ich etwas von dem Text ganz besonders für mich mitgenommen habe, dann ist es, dass wir unsere falschen Motive, warum wir so Dinge hier in der Gemeinde machen, nicht verstecken dürfen. Die Dinge, die uns Schmerzen zufügen, die uns Verletzungen auslösen, da, wo unser Innerstes wirklich drauf brennt, das muss die Liebe zu Christus sein. Und wenn das nicht die Liebe zu Christus ist, dann merke ich an den Schmerzen, irgendwas stimmt nicht. Und wir dürfen das nicht verheimlichen. Im Vers 19, da spricht Josua zu Acha: Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und lege ein Geständnis vor ihm ab und sage mir, was hast du getan? Verbirge es nicht vor mir. Oder im Jakobus, da heißt es, wir sollen unsere Sünden einander bekennen. Und wenn ich etwas aus diesem Text mitnehme, dann, dass wir unsere falschen Motive nicht mit uns rumtragen dürfen und nicht verstecken dürfen, sondern dass wir sie vor Gott bringen sollen, aber auch mit unseren Freunden besprechen oder vielleicht auch mal vor der ganzen Gemeinde besprechen. Weil sonst bleiben wir in den Schmerzen von unseren eigenen Motiven gefangen, anstatt frei Gott und die Gemeinde zu lieben. So, das war jetzt Kapitel 7. Kommen wir zu Kapitel 8. Das ist ja erst 11. Nein. Das war tatsächlich Kapitel 7. Und im Kapitel 8, da gehen sie nochmals und greifen Ei an. Und das Mal gewinnen sie. Sie nehmen Ei ein, weil die falschen Motive und das sich selber bereichern wollen, aus ihrer Mitte hinweggetan ist. Und ganz speziell im Kapitel 8 sagt Gott zu ihnen, schau, diesmal ist der Reichtum der Stadt nicht gebanntes. Das Mal, wenn ihr die Stadt erobert, dürft ihr das Gold und das Silber und die Esel und die Rinder, alles von dieser Stadt dürft ihr mitnehmen und ihr dürft es miteinander teilen. Und das ist genau das, was Gott uns geben möchte. Er möchte uns den Reichtum geben. Und vielleicht gehen wir in die Gemeinde und wir suchen uns heimlich Anerkennung oder wir suchen uns heimlich eine Identität oder wir suchen uns heimlich unser Ego-Grüppchen, das wir uns bilden können, unser Kreis von Leuten, die uns hochachten, suchen Hochachtung vielleicht heimlich. Wenn wir es heimlich suchen in der Gemeinde, dann ist es Gebanntes. Wenn wir es von Gott empfangen, wenn Gott sagt, schau, hier gebe ich dir Anerkennung, hier gebe ich dir eine Identität, dann ist es nicht Gebanntes. Und es ist so ein großes Geheimnis, das ich lernen durfte in diesen 4 Jahren Studium, die ich jetzt hinter mir habe, dass ich zu Gott kommen kann und er mir gibt, was ich brauche. Dass ich zu Gott kommen kann und ihm sagen kann, das und das beschäftigt mich. Hier und hier habe ich Schmerzen. Und dieser Schmerz verweist vielleicht auf was, was nicht stimmt in mir. Aber Gott, gib du mir doch, was ich brauche. Und solche Momente, wo wir daheim ganz alleine vor Gott sind und von ihm empfangen, was wir sonst in der Gemeinde gesucht haben, sind Momente, die eine heilsame Kraft entwickeln für die ganze Gemeinde. Das sind diese Momente, die daheim einen Unterschied machen für jeden Einzelnen von uns. Und wenn wir jetzt hier gesehen haben, dass die versteckten Motive, dass das Gebannte ausgerottet und vernichtet werden muss in dem Kapitel, dann geht es mir jetzt nicht darum zu sagen, dass unser oberstes Ziel als Christen ist es, jede Sünde zu verbannen. Nee, das ist nicht unser oberstes Ziel. Unser oberstes Ziel ist es nicht, Prinzipien und Gesetzen zu folgen und von ihnen begeistert zu sein, sondern unser oberstes Ziel als Gemeinde und als jeder einzelne Christ ist es, Gott zu lieben, ihm zu begegnen, ihn unser Herr sein zu lassen. Unser oberstes Ziel ist es, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben und nicht Sünde auszurotten. Wir werden nicht glücklich, solange wir nichts so sehr wollen, wie Gott suchen. Und die Gemeinde ist der Ort, wo wir nichts anderes wollen, als Gott zu suchen. Und nichts anderes kann uns unglücklich machen in der Gemeinde, als wenn wir nicht Gott finden. Und wir sind nicht Christen, weil wir je perfekt sind, sondern wir sind Christen, weil wir mit unseren Unperfektheiten vor Gott kommen können. Hungrig und durstig kommen wir vor Gott und er sättigt uns mit Vergebung und mit Frieden. Israel soll das Land erobern, in dem Milch und Honig fließt. Hungrig und durstig kommen wir vor Gott. Hungrig nach innerlicher Veränderung. Durstig nach einer Begegnung mit Gott. Und er sättigt uns mit Wein und Brot. Die Gemeinde ist diese heilige Gemeinschaft, die Sättigung erfährt von Gott. Und sie ist für jeden von uns, weil wir alle Teil davon sind, ein riesiger Segen. Und jeder hier ist für uns alle ein riesiger Segen. Weil die Realität ist, wir sind die Gemeinde von Gott. Die Realität ist, hier der Gemeinde ist Blut geflossen. Aber nicht unseres, sondern das von Christus. Hier ist ein heiliger Ort. Gottes Angesicht ist uns zugewandt. Er segnet uns.